ARD Sounds.
Wir wollen eine neue deutsche Normalität, ein neues It's okay to be German im Umgang mit unserer Identität.
Aber man kann nicht vor was fliehen, lässt seinen Vater dort und fährt dann den Vater besuchen, der sich den Bomben aussetzen muss, und selber flieht man aber vor den Bomben. Na, was denn das?
Wie nehmen Sie den Leuten die Sorge, dass Extremisten in der Regierung eine Rolle spielen, beziehungsweise in der Regierungsarbeit?
Also bei mir gibt es eine klare Abgrenzung, das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ansonsten gibt es bei mir keine Gesinnungsprüfung.
Der 6. September könnte zum Schicksalstag für Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland werden. Die AfD könnte nicht nur die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gewinnen, sondern sogar eine Alleinregierung schaffen. Aktuelle Umfragen sehen die Partei bei rund 40% und teilweise auch darüber. Wir reden in dieser Podcast-Folge über die Stimmung in Sachsen-Anhalt und über die Pläne der AfD, wenn sie an die Regierung kommen sollte. Darüber spreche ich zum einen mit Thomas Datt, der für seinen MDR-Exactly-Film die wichtigsten AfD-Politiker Sachsen-Anhalts getroffen hat. Hallo Thomas.
Hi Cecil.
Und zu Gast ist auch Daniel Taut, seit langem Reporter in Sachsen-Anhalt. Und Daniel hat mit der Kollegin Janett Eger, mit 6 Bürgern aus Sachsen-Anhalt, auf die Stimmung im Land geschaut und auf das, was die Menschen dort bewegt. Hallo Daniel.
Hallo, Tachchen.
Das ist eine neue Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. Jeden zweiten Montag gibt es ein Podcast-Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten von MDR Investigativ über ihre Recherchen mit vielen spannenden Hintergründen. Das Ganze werbefrei in ARD Sounds. Wenn Sie uns abonnieren, werden Sie über jede Neuveröffentlichung informiert. Ich bin Cecilia Kloppmann. Schön, dass Sie zuhören. Kurz zum Einstieg. Alle sprechen in diesen Tagen über Sachsen-Anhalt, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die Sachsen-Anhalt nicht so gut kennen, hast du mal ein paar Eckdaten, Daniel, bitte.
Sachsen-Anhalt läuft ja auf jeden Fall immer ein bisschen unterm Radar. Ist vielleicht keine schlechte Idee. 2,1 Millionen Einwohner leben hier ungefähr. Das ist etwa so viel wie Thüringen, halb so viel wie Sachsen. Vielleicht das zur Einordnung. Hauptstadt ist Magdeburg. Wir nehmen gerade bei Halle auf, so der zweiten sehr großen Stadt hier. Tolle Unistadt, sage ich jetzt natürlich ein bisschen vorbelastet als Hallenser. Vom UNESCO-Welterbe Quedlinburg hat man bestimmt mal gehört. Dessau und dem Bauhaus von Rotkäppchensekt oder Hallornkugeln. Ansonsten ist Sachsen-Anhalt aber relativ ländlich geprägt. Wir haben im Norden die Altmark, wir haben im Westen den Harz. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zu den politischen Themen. Die Wirtschaft ist hier nämlich durchaus etwas am Straucheln in Sachsen-Anhalt. Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg ist in den letzten Jahren ja gescheitert. Das hat man bestimmt mal mitbekommen. Ansonsten Chemiedreieck hatte immer eine große wirtschaftliche Relevanz. Aber dem geht's ganz schön schlecht. Da stehen tausende Jobs auch auf der Kippe. Und das ist durchaus ein Thema, das das Land beschäftigt.
Die letzten Jahrzehnte wurde Sachsen-Anhalt von der CDU regiert, meist zusammen mit der SPD, aber auch mal zusammen mit der SPD und den Grünen. Der langjährige und beliebte Ministerpräsident Rainer Haseloff gab Anfang des Jahres den Ministerpräsidentenposten an den aktuellen Spitzenkandidaten der CDU, Sven Schulze, ab. Letzte Umfragen sehen die CDU bei 23-24%, also weit entfernt von der AfD. Für die Umfragen sogar 41-42% ergeben und auch weit entfernt von den letzten Ergebnissen der CDU. Die hatte nämlich bei der letzten Landtagswahl 37%. Daniel, bei eurer Reise durch das Land und beim Treffen mit diesen 6 Menschen für euren Film, was hat sich für euch herausgestellt? Was sind die drängendsten Probleme in Sachsen-Anhalt?
Also die 6 Leute haben wir ja durchaus aus einem großen Spektrum gesucht. Da war eine Schulleiterin dabei, da war eine Landwirtin dabei, jüngere Menschen, ältere Menschen, politisch eher rechts, politisch eher links. Und da haben wir, würde ich sagen, nicht nur mit den 6, aber auch in allen Gesprächen einen ganz guten Überblick über die Themen bekommen. Ich würde sagen, wenn man es mal auf 2 Hauptthemen eindampfen muss, wären das Wirtschaft und Migration. Zur Wirtschaft habe ich ja gerade schon ein bisschen was erzählt. Gerade aber Migration war der Punkt, wo die Debatte am intensivsten geführt wurde, wo starke Meinungen vorhanden waren, mit durchaus unterschiedlichen Perspektiven drauf. Sachsen-Anhalt hat rund 8% Menschen ohne deutschen Pass und damit eigentlich in Deutschland somit den geringsten Ausländeranteil von den Bundesländern. Aber 2 der Personen, die wir zum Beispiel dabei hatten, die Anne und den Silvio, die sehen ganz klar Migration als Hauptthema in allen Gesprächen mit ihrem Umfeld. Bei der Integration zum Beispiel haben die Stadtbilddebatte auch nochmal aufgemacht. Aras hingegen, ein Mann aus Syrien, der jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft hat, der wiederum sieht auch Integrationsprobleme, aber durchaus auch, dass das keine Einbahnstraße ist, und fordert auch Politik und irgendwie auch die Gesellschaft auf, dass die natürlich da auch mitwirken müssen.
Jetzt stehen wir ja kurz vor einer Landtagswahl, ist nicht mehr lange hin bis zum 6. September. Was haben die Leute gesagt? Wem trauen Sie die Lösung dieser Probleme, also der wirtschaftlichen Probleme und auch der aus Ihrer Sicht Probleme mit der Migration am ehesten zu?
Also der Ansatz des Films war jetzt nicht direkt zu fragen, welche Partei wählt ihr, welcher Person traut ihr das am ehesten zu? Ja, aber was grundsätzlich sich durch alle Gespräche so ein bisschen gezogen hat, ist eine große Unzufriedenheit mit den letzten Regierungen auch. Und die Schlussfolgerung, die die Menschen daraus ziehen, ist aber eine ganz unterschiedliche. Also während die einen vielleicht sagen, oder gerade der eine Mensch, den wir hatten, ne, ich sehe jetzt ganz klar die AfD, die muss dieses Problem und diese Probleme lösen. Wohingegen auch andere da waren, okay, wir müssen unbedingt eine AfD-Regierung verhindern, im Zweifel taktisch wählen, dass man irgendwie dieses Szenario abwendet.
Und was der eine Protagonist, der Silvio, euch erzählt hat, das fand ich interessant, weil er hat nicht nur gesagt, dass er die AfD wählt, sondern dass er da durchaus auch Erwartungen dran knüpft.
Ich werde auch die AfD wählen, sage ich jetzt ganz ehrlich, weil ich einfach kein Vertrauen mehr in die alte Landesregierung habe. Ob die AfD nachher alles besser macht, das sollen sie dann beweisen. Aber ich bin hier mal bei einigen Bürgerdialogen gewesen und da hat mich das eigentlich überzeugt.
Ja, und was aber generell bei allen Menschen aufgefallen ist, dass wenn man so Schubladen aufmacht und versucht, Menschen da reinzupacken, dass man da oft nicht groß weiterkommt. Auch Silvio engagiert sich ehrenamtlich, macht privat und ehrenamtlich Fahrten für Menschen mit Behinderungen, geht für die einkaufen und so weiter. Kriegt da aber auch mit von den Befürchtungen, die in dem Umfeld und in dem Ehrenamt durchaus da sind, wenn die AfD regieren würde.
Da haben natürlich auch einige Angst, dass wenn die AfD ans Ruder kommt, dass das denn kippen könnte. Dass die AfD dann vielleicht dafür keine Gelder mehr zur Verfügung steht. Ja, kann passieren. Aber ich denke mal, dass das nicht passieren wird.
Warum nicht?
Also, dann wäre ich ja richtig enttäuscht.
Thomas, du hast dich ja intensiv mit dem Wahlprogramm der AfD beschäftigt, da eine AfD-Regierung ja auch Auswirkungen auf alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Bundesland hat, auch die, die die AfD nicht gewählt haben. Die Frage, die Probleme, die Daniel genannt hat, also dieser schwache ländliche Raum in Sachsen-Anhalt, das Schwächeln im Chemiedreieck und auch, dass diese Intel-Ansiedlung, in die große Hoffnungen gesetzt worden sind, gescheitert ist. Also diese wirtschaftlichen Probleme, die die Leute beschäftigen. Hast du in diesem Wahlprogramm oder beim Gespräch mit den AfD-Politikern rausfinden können, also welche Lösungsansätze die dafür haben? Haben die dafür Vorschläge?
Ja, die AfD bewegt sich ja weg von das, was sie auch in ihrem Wahlprogramm als globalistische Konzerne beschreibt, ist also deshalb gegen so eine Großprojekte, die auch hoch subventioniert würden oder und auch wurden in der Vergangenheit. Genau. Mhm. Aber der einzige Konkrete, wo es auch ein bisschen pragmatisch und praktisch wirkt, findet sich eigentlich zum Thema Handwerk. Da gibt es Subventionen, kostenloser Meisterbrief soll kommen, man will ein Probejahr einführen, also ein freiwilliges Probejahr für junge Leute, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, was sie werden wollen, die dann in diesem Jahr 4 Berufe ausprobieren können. Aber was so international eingebundene Wirtschaft, wie die Chemiebranche zum Beispiel angeht, da gibt es keine praktischen Antworten. Da verweist man auf Sachen, auf die man zum Teil auch keinen Einfluss hat, beziehungsweise die man als Landesregierung gar nicht anschieben kann. Also man träumt zum Beispiel in der Energiefrage von Atomkraftwerken, ist also im Wesentlichen, vor allen Dingen bei Windkraft, gegen erneuerbare Energien. Nun ist es sozusagen, das wissen wir, glaube ich, alle bei kurzem Nachdenken, dass ein Atomkraftwerk in der Altmark oder woanders in Sachsen-Anhalt sehr unwahrscheinlich ist, aus diversen Gründen. Das heißt, es gibt da keine praktische Antwort. Und die AfD blendet natürlich auch aus, dass auch die Probleme der Chemieindustrie auch Teil der internationalen Krisen sind. Die Rohstoffpreise haben sich ja nicht zuletzt durch den ja schon lange anhaltenden Iran-Krieg erhöht. Und was die AfD eben wirklich komplett ausblendet, dass diese Branchen in Sachsen-Anhalt ja auch sehr international sind. Wir haben ja mehrere ausländische Konzerne, die sich da engagieren. Dass diese Branche bei allen Krisenphänomenen ja doch sozusagen in Sachsen-Anhalt sehr stabil ist, ist europaweit ein sehr bedeutender Chemiestandort. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Wir haben industrienahe Forschung, wir haben Forschungsinstitute, die natürlich auch auf ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angewiesen sind. Die AfD versucht wirklich, so als könne man sich einfach abschotten und dann würde alles besser werden. Also eine praktische Idee findet sich diesbezüglich in dem Programm nicht.
Zum Thema Migration findet sich natürlich sehr viel im AfD-Programm. Da würde ich dann später drauf kommen. Zuerst mal, Thomas, du hast ja für deinen MDR-Exactly-Film, den kann man übrigens sehen in der ARD-Mediathek und im MDR-Investigativ-Channel auf YouTube. Der Titel ist, wenn die AfD regiert, was würde sich in Sachsen-Anhalt ändern? Da hast du drei führende Politiker der AfD in Sachsen-Anhalt begleitet. Zum einen den AfD-Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt, der heißt Ulrich Siegmund. Dann Hans-Thomas Tillschneider, der maßgeblich das Wahlprogramm der AfD geprägt hat. Und Oliver Kirchner, der ist Fraktionschef der AfD-Fraktion im Landtag und der war Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2021. Wir gucken auf alle drei natürlich. Wir fangen mal mit Hans-Thomas Tillschneider an. Und dazu hören wir ihn bei einer Rede im Landtag im Juni.
Deutsche Kunst ist Kunst, die sich als deutsche Kunst versteht. So. Und wenn sie nicht gern deutsch sein will, wenn sie gegen ihre eigene Identität gerichtet ist, wenn sie Deutschland schlecht macht, Deutschland abfällig darstellt, wie das leider unter vielen linken Kulturschaffenden der gute Ton ist, dann ist das keine Kunst, die nach unseren Maßstäben gefördert werden soll. So einfach.
Im aktuellen MDR Exactly-Film ging es auch um einen Punkt aus dem AfD-Wahlprogramm, nachdem Flüchtlingskinder nur noch in Extraklassen und nach Lehrplänen aus dem Herkunftsland beschult werden.
Ist das wirklich ein sinnvoller Ansatz, kleinen und größeren Kindern zu vermitteln, dass sie hier eigentlich nicht hergehören?
Ja, das wissen sie ja wohl selbst. Sie sind doch aus ihrer Heimat, mussten sie fliehen. Schlimm genug. Sie bekommen hier Schutz für eine gewisse Zeit und dann sollen sie aber wieder zurück in ihre Heimat. Das halte ich jetzt nicht für besonders inhuman. Ja? Unterricht zusammen mit den hiesigen Kindern, der führt zu Problemen. Das führt zu Spannungen in der Klasse, das führt zu Gewalt an Schulen. Und das wollen wir unseren Kindern nicht zumuten.
Das ist natürlich eine Überlastung, aber ich meine, so lernen die Kinder natürlich auch Deutsch.
Ne? Aber die Frage ist, müssen die unbedingt schnell gut Deutsch lernen? Weil das ja ein Zeichen ist, ihr sollt hier bleiben, ja.
Und auch die Inklusion von Kindern mit Behinderungen, die bisher, wenn das möglich ist, gemeinsam mit anderen Kindern reguläre Schulen besuchen konnten, will die AfD abschaffen. Sie sollen in spezielle Förderschulen gehen. Das heißt, Thomas, setzt die AfD also eher auf Abgrenzung und Ausgrenzung als auf Zusammenhalt? Kann man das so sehen?
Naja, Herr Tillschneider sagt es ja, die hiesigen Kinder, also die gesunden Kinder, praktisch gesondert unterrichtet von Flüchtlingskindern, also von Kindern ausländischer Herkunft und von behinderten Kindern, dann würde der Unterricht störungsfreier und effizienter sein. Das kann man so sehen. Das grenzt natürlich dann zwei Gruppen von Kindern, glaube, muss man nochmal dazu sagen, die natürlich weder für ihre Herkunft noch für ihre Behinderung können, aus. Und das Grundproblem ist, man kann ja seine Meinung haben, Problem ist nur, dass diese Sachen evident, wie Wissenschaftler sagen, aber schlichtweg verfassungswidrig sind. Man kann natürlich ausländische Kinder zum Spracherwerb erstmal in gesonderten Klassen unterrichten. Man kann sie aber nicht dauerhaft vom allgemeinen Schulbetrieb abtrennen. Das verstößt gegen internationales Recht. Es ist schlichtweg verfassungswidrig. Und vom humanistischen Aspekt jetzt mal ganz abgesehen, bei der Tillschneider-Seite ist es auch schwer nachzuvollziehen, wie soll denn ein 6-jähriges oder 7-jähriges Kind wissen, dass es, also er setzt es ja voraus, dass ein Kind wüsste, es hätte ja eigentlich nichts zu suchen. Wie gesagt, das ist schon ein sehr interessanter Ansatz, aber er sagt damit offen, dass man dieser Gruppe von Kindern signalisieren will, dass sie so schnell wie möglich wieder gehen sollen. Ich finde, so eine ehrliche Aussage gegenüber der Wählerschaft. Das Zweite sind Kinder mit Behinderung. Es gibt ein Diskriminierungsverbot im Grundgesetz, was es in den meisten Ländern nicht gibt. In den meisten Bundesländern ist sozusagen ein Anrecht auf Inklusion in der Schule. Aber ein grundsätzliches Verbot von Inklusion und das, was die AfD plant, läuft darauf hinaus. Es ist nichts anderes als ein grundsätzliches Verbot von Inklusion, verstößt schlichtweg gegen das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes und ist demzufolge verfassungswidrig. Es ignoriert ja den Wunsch, das Interesse und auch die Freiheit von Kindern und ihren Eltern. Das sind also Forderungen, die klingen sicher an manchen Ohren der AfD-Wählerschaft gut. Sie haben aber aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, sagen auch eigentlich alle Juristen und Juristinnen, die man fragt, keine Chance auf Umsetzung.
Die haben sich ja offenbar schon zum Thema Schule ziemlich viel Gedanken gemacht. Da sind ja auch noch andere Punkte drin, wo es zum Beispiel darum geht, dass sie fordern, dass Lehrer neutral sich zu verhalten haben mit der Forderung auf jeden Fall nicht gegen die AfD. So hat es ja zumindest Herr Tillschneider auch im Interview gesagt. Ich fand, einen Punkt würde das der Fairness halber schon nochmal sagen. Sie haben eine Forderung nach mehr Sportunterricht. Ich finde es zum Beispiel gar nicht so schlecht. Daniel, in eurem Film, eine der Teilnehmerinnen ist Schulleiterin in Aschers Leben. Und andere haben auch Kinder, zum Beispiel auch im Schulalter, wie die Landwirtin. Was halten die von diesen Plänen? Haben die sich damit beschäftigt?
Also die Schulleiterin auf alle Fälle. Und das macht ihr auch große Sorgen, große Bauchschmerzen vor dieser Wahl. Gerade auch Katrin Jelitte ist das, die leitet eine Schule in Aschersleben und setzt da besonders auf demokratische Werte. Das siehst du auch überall, wenn du durch die Schule gehst. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht da auf den Treppenstufen und andere Werte, die sie einfach versuchen, den Schülern und Schülerinnen mitzugeben. Da wird jedes Jahr nach Auschwitz gefahren. Inklusion ist ein wichtiges Thema. Und da sieht sie natürlich viele ihrer Punkte berührt, die sie einfach umsetzt an ihrer Schule und die ihr wichtig sind für die Gesellschaft, in der wir leben. Grundsätzlich beschäftigt das schon alle, das Thema Bildung. Als wir in Burg gedreht haben mit der internationalen Community, haben wir auch gehört, da wurde das vor ein paar Jahren schon mal versucht, eine internationale Klasse zu machen, also eine Klasse einzuschulen, wo eben alle dann zusammenkommen, die Migrationsgeschichte haben. Und da haben wir da auch Geschichten gehört, da sind sie quasi zur Einschulung gegangen mit ihren Kids und irgendwie die, ich sag mal, biodeutschen Kinder kamen ihnen dann alle schon entgegen und hatten schon ihre Zuckertüten in der Hand und so. Und das war für sie auch ein ganz katastrophales Gefühl. Und da gab es auch einen großen Aufschrei, weil natürlich auf der einen Seite gesagt wird, integriert euch. Und auf der anderen Seite werden dann separate Klassen gemacht, die das total verhindern, dass Integration stattfindet. Wenn man natürlich die AfD-Brille anlegt, im Zweifel, ihr sollt euch gar nicht integrieren, dann ergibt das in dieser Logik wiederum irgendwo Sinn, aber das, was wir so gehört haben, auch mit den Menschen, die wir gedreht haben, ist es ja auch schon allen daran gelegen, dass die, die auch hier sind, sich natürlich auch idealerweise integrieren sollen, damit hier alle ein gutes Zusammenleben haben können.
Sollte die AfD das wirklich schaffen und eine Regierung bilden können in Sachsen-Anhalt, dann gilt Hans-Thomas Tillschneider als Kandidat für einen Ministerposten als Bildungs- und Kulturminister. Wir hatten ja am Anfang auch gehört in seiner Rede im Landtag, dass er da im Prinzip ein Bekenntnis von Kulturschaffenden zur deutschen Kultur, zum Patriotismus fordert. Thomas, ist das überhaupt etwas, was umsetzbar ist?
Naja, wir haben ja Winfried Kluth, ein Verfassungsrechtler hier aus Halle von der Universität, gefragt und der sagt, das ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, also weil das ja über ein Bekenntnis zum Grundgesetz deutlich hinausginge, wäre das schon für sich verfassungswidrig. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den ich daran sehr interessant finde. Im Landtag, als Herr Tillschneider diese Patriotismusklausel vorgestellt hat, also praktisch den wörtlichen Entwurf, den sie ja dann an der Regierung umsetzen wollen, da wurde ja auch von einer Abgeordneten einer anderen Partei gefragt, was denn der konkrete Maßstab ist, woran man denn erkennt, dass sich Leute daran halten und nicht dagegen verstoßen. Das konnte er nicht beantworten und genauso war das auch im Interview mit mir. Er konnte darauf keine Antwort geben, er zieht sich darauf zurück. Bisher würde das ja auch irgendwie gemacht. Und ehrlich gesagt, das ist, abgesehen davon, dass es ja offenbar auch verfassungswidrig ist, ist es was, was einem so ein bisschen Sorge machen würde, weil das natürlich so ein großes Element von Willkür birgt. Und wenn dann jemand auch auf mehrfache Nachfrage keine konkreten Kriterien dafür nennen kann oder will, dann ist es zumindest eine Sache, die entweder nicht ordentlich durchdacht ist oder die bewusst so gehalten wird, um auch Leuten Angst zu machen.
Angst, dass sie keine Finanzierung mehr bekommen. Ne? Es geht ja um das Geld.
Und da muss man ja auch nochmal sagen, weil wir haben ja unter unserem Film auch zahlreiche Kommentare. Da wird ja dann immer gesagt, und das ist ja auch die Argumentation von Herrn Tillschneider selbst, ja, die Leute können ja dann frei arbeiten. Klar, freie Künstler können frei arbeiten. Aber wir wissen alle, wenn wir uns näher damit mal beschäftigen, wie schwierig das ist. Also Orchester, Theater, was das für Aufwände sind. Und man muss vielleicht auch nochmal sagen, weil gerade AfD-Anhänger im Zusammenhang mit dieser Patriotismusklausel gern argumentieren, also im Gespräch, aber auch in Kommentaren, dass ja die jetzig Regierenden nichts anderes machen würden mit ihren Kritikern. Meiner Meinung nach stimmt es so nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass Theatern die Förderung entzogen wurde oder anderen Institutionen, weil sie sich kritisch über die Politik der Regierung oder von Parteien geäußert haben oder das so interpretiert werden konnte.
Beim Thema Patriotismus ist man ja auch schnell bei einem anderen Thema, was die AfD und auch Herr Till Schneider immer wieder bewegt in Bezug auf den Nationalsozialismus, da ist ganz oft von einem sogenannten Schuldkult die Rede, von einem Schuldkomplex, der zu einer, so Till Schneider, deutschen Identitätsstörung geführt habe. Und es war ein sehr, wie ich finde, doch sehr bemerkenswertes Gespräch, was du da mit ihm in eurem Film geführt hast.
81 Jahre ist die Kapitulation her, bald wird niemand mehr am Leben sein. Und dann muss diese Zeit einrücken in die normale Geschichte. Es muss ja ein Normalisierungsvorgang einsetzen.
Es gibt immer noch 250.000 Holocaust-Überlebende weltweit. Also das Thema ist ja noch nicht so weit weg. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so weit aufgearbeitet, wie Sie jetzt den Eindruck erwecken.
Also was heißt denn jetzt Aufarbeitung? Gegen eine historische Forschung ist überhaupt nichts zu sagen. Es gibt historisierende Forschung, die okay ist, und es gibt Schuldkult.
Aber ja. Was ist Schuldkult? Niemand gibt den Leuten, die heute am Leben sind, Schuld. Niemand.
Aus welchem Motiv heraus wollen Leute, dass eine Schule umbenannt wird? Weil sie glauben, nachgewiesen zu haben, dass der Namensgeber irgendwie verstrickt gewesen sein soll in den Nationalsozialismus. Wenn es diesen Schulkult nicht gäbe, dann würde ja auch niemand so eine Schule umbenennen.
Die Landeszentrale für politische Bildung wollen sie ja erstmal so als solche abschaffen. Und die Landeszentrale für politische Bildung fördert ja zum Beispiel sehr stark diese Gedenkstättenfahrten, die auch sehr stark nachgefragt sind. Was wird mit dieser Förderung werden für die Gedenkstättenfahrten?
Das müssen wir sehen. Was vor allem gefördert wird, ist der Missbrauch der Auseinandersetzung dieser Geschichte zur Bekämpfung der AfD. Das ist tatsächlich so.
Werden Sie Schulfahrten zu den NS-Gedenkstätten weiter fördern?
Ja, ja. Aber wir werden nicht fördern, dass diese Fahrten missbraucht werden, um Propaganda gegen die patriotische Opposition zu machen.
Da wird ja am Ende ein großer Vorwurf aufgemacht, Thomas, nämlich, dass diese Fahrten und die Erinnerung an den Nationalsozialismus missbraucht werden. In den Augen von Herrn Till Schneider, so interpretiere ich das, gegen die AfD.
Naja, das ist natürlich nochmal ein zusätzlich verengter Ansatz, weil es ja so den Eindruck erweckt, als würde sich die ganze Welt um das Wohl oder Nichtwohl der AfD drehen. Sehr merkwürdiger Ansatz, aber zeigt, finde ich, auch die Hochgradigkeit der Ideologisierung, die in diesem Programm steckt und die Hans-Thomas Till Schneider sehr offen und auch sehr ehrlich, aber auch eben sehr radikal vertritt. Was man vielleicht noch mal dazu sagen müsste, Hans-Thomas Till Schneider ist niemand, der die Verbrechen des Nationalsozialismus kleinredet oder wegredet oder leugnet, überhaupt nicht. Also an einer anderen Stelle des Interviews, die wir nicht im Film zeigen, ganz klar gesagt, das steht für ihn außer Frage. Da wissen wir ja, dass es andere Vertreter gibt, die da wesentlich mehr rumeiern, um es mal vorsichtig oder höflich zu formulieren. Aber der Versuch, so würde ich das interpretieren, den deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts wieder vorzuholen und ihn quasi zu reinigen. Weil wir dürfen nicht vergessen, der völkische Nationalismus in Deutschland fängt ungefähr so Anfang des 20. Jahrhunderts an, eine Massenbewegung zu werden. Und dieses völkische Denken existiert also in einer größeren Gruppe bei Deutschnationalen als nur später bei Nationalsozialisten. Aber der Nationalsozialismus inkorporiert dieses völkische Element. Wenn ich jetzt also sozusagen an diese völkische Tradition anknüpfen will, Herr Till Schneider, kommt er mir in der Argumentation noch so ein bisschen so vor, als sei er vor 100 Jahren, also vor der Nazizeit, aus dem Himmel auf die Erde gefallen und schließt da an, dann muss man in der Logik, ich finde es sogar nachvollziehbar, die NS-Zeit praktisch rausklammern, weil die ja sozusagen durch das, was die Nationalsozialisten europaweit und Millionen Menschen angetan haben, das natürlich eigentlich nicht so zu reparieren ist. Und daran sieht man auch, dass die AfD in Sachsen-Anhalt aus meiner Sicht politisch, intellektuell sehr schwach aufgestellt ist. Hans-Thomas Till Schneider ist ein sehr kluger Mann. Ist aber auch entsprechend ideologisch, der ist sehr fleißig, der hat nicht nur im Wesentlichen das Wahlprogramm geprägt, der beantwortet auch alle Wahlprüfsteine. Aber es gibt daneben kaum andere Leute, die mit ihm auf dieser Ebene diskutieren können und vielleicht auch andere Positionen vertreten. Und es ist vielleicht einer der Gründe, warum gerade in diesem Bereich diese Positionen so radikal und teilweise auch so unverständlich wirken.
Du meinst, weil es gar keinen Gegenpart gibt?
Genau.
Okay. Daniel, dieses Thema Patriotismus, deutsche Kultur, Schuldkult, war das für die Protagonisten eures Films ein Thema?
Um es kurz zu machen, nö, gar nicht. Also es hat niemand auf den Tisch gebracht und das war auch so ein bisschen unser Ansatz, sozusagen nicht die Wahlprogramme durchzugehen und die Themen, die die Politik vorgibt, oder die einzelne Parteien vorgeben, abzuklappern, sondern wir haben geguckt, was erzählen die Leute von sich aus, was beschäftigt sie, was treibt sie um. Da ist das jetzt nicht gefallen. Und auch, ehrlicherweise, ich drehe ja viel in Sachsen-Anhalt, ich wohne hier, bin viel unterwegs. Das Thema begegnet mir jetzt nicht, weder im Alltag noch bei Drehs. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was die Leute sagen würden, wenn man jeden gezielt danach fragen würde. Aber es ist auf jeden Fall nicht das wahlbeherrschende Thema.
Also was ja, glaube ich, auch anzeigt, dass das, was wiederum Herr Tiltschneider und andere AfD-Leute suggerieren, dass hier ständig ein Schuldkult getrieben wird, dass das ihnen nicht zutrifft. Wenn man da, sagen wir mal, rational rangeht, ist das ja auch tatsächlich nicht der Fall, auch gar nicht an Schulen. Es gibt einen Passus, der ist mir persönlich auch sehr wichtig, der passt allerdings nicht in den Film, weil man muss sich ja dann immer so entscheiden, wie viel kriegt man in der Zeit unter. Die AfD ist ja auch sehr vehement gegen das Bauhaus. Und ja. Das ist ja, wenn man es sozusagen so abstrakt sagen will, vielleicht der größte kulturelle Dauerexport aus Sachsen-Anhalt, den es jemals gegeben hat. Und die AfD knüpft ja tatsächlich in ihrem Wahlprogramm an die Argumentation der Deutschnationalen und der Nationalsozialisten in den 20er Jahren an und Anfang der 30er Jahre, dass das Bauhaus wurzellos sei. Also mit anderen Worten gar nicht deutsch. Ich habe mich darüber sehr heftig gefetzt, wenn man das so sagen kann, im Rahmen eines Interviews. Also natürlich höflich und freundlich, aber hart in der Sache mit Herrn Tiltschneider. Ich habe ihm entgegengehalten, dass ich nicht verstehen könne, wie man auf diese Behauptung kommt, weil das Bauhaus steht in der Tradition der mittelalterlichen deutschen Bauhütte. Das Bauhaus hat eng mit der deutschen Industrie zusammengearbeitet. Das Bauhaus hat auch ureigene deutsche Handwerkstraditionen aufgegriffen und extrem gefördert und auch modernisiert. Daraufhin hat er mir dann entgegnet, dass Walter Gropius ja in seiner Schrift schon sozialistisch argumentiert habe. Da ist ja was dran. Gropius ging es ja darum, die industrielle Massengesellschaft auch in so einen Wohlstand für die arbeitenden Massen zu übersetzen, mithilfe auch von Technik, nicht? Und wie gesagt, aber er hat da erstmal so ein bisschen eingelenkt, weil er dem auch nicht so richtig entgegengesetzt hatte. Nun mache ich mir natürlich keine Illusionen für Interviews nicht, um jemanden zu überzeugen. Aber er hat erstmal in diesem Interview dann so ein bisschen zurückgerudert an der Stelle.
Hat denn dieser Hass auf das Bauhaus auch antisemitische Züge? Weil man weiß ja, viele Architekten waren Juden, haben dann auch Deutschland verlassen müssen.
Viele Bauhauskünstler und Künstlerinnen mussten nach der Machtergreifung der Nazis das Land verlassen. Entweder, weil sie jüdisch waren oder weil sie kommunistisch-sozialistisch waren. Und wenn man sich anguckt, die Leute, die sozusagen es ins Exil geschafft haben, es sind ja auch Leute in Auschwitz umgebracht worden, die am Bauhaus gelernt haben und gearbeitet haben, die es ins Exil geschafft haben, haben ja dort ihre Arbeit fortgesetzt. Ob in den USA oder in Israel. Das heißt, das, was eine Innovation aus Dessau und aus Weimar war, aus Deutschland, wurde sozusagen in die Welt getragen, musste in die Welt getragen werden, weil die Leute das hier nicht machen konnten. Das heißt, ansonsten hätte das weiter hier stattgefunden, in Deutschland. Und wie die AfD darauf kommt, dass das Bauhaus nicht deutsch sein kann, wenn die Leute gern ihre Ideen hier weiter umgesetzt haben, aber es schlichtweg nicht konnten, weil sie jüdisch oder kommunistisch oder sozialistisch waren, stellt sich die Frage, was ist aus Sicht der AfD deutsch? Diese Frage beantwortet die AfD an der Stelle natürlich nicht.
Die AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Zur Begründung heißt es unter anderem, Zitat, die Programmatik des AfD-Landesverbandes Sachsen-Anhalt ist wesentlich von der rassistischen Ideologie des Ethnopluralismus durchdrungen. Dem Ethnopluralismus liegt ein völkisch-abstammungsmäßiger Volksbegriff zugrunde, der Menschen nach vermeintlichen Herkunftsgebieten sortieren will. Ziel des von der AfD vertretenen Ethnopluralismus und des damit verbundenen Volksbegriffs sind weitgehend homogene Staaten. Diese Vorstellung läuft letztlich auf die Schaffung ethnisch reiner Gesellschaften und damit die Ausweisung aller Volksfremden hinaus. Das findet sich ja auch im Programm, Thomas, dass es ja auch darum geht, Ausländer, egal ob sie jetzt hier arbeiten oder nicht und wie integriert sie sind oder nicht, dass die gehen sollen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also das Programm wendet sich sehr stark gegen ausländische Fach- und auch ausländische Arbeitskräfte. Zum Beispiel ein Wahlprüfstein, ich glaube, für die AK in Magdeburg gelesen, wo dann nochmal speziell auf ausländische Pflegekräfte eingedroschen wurde verbal, die seien schlecht qualifiziert. Und es gibt ja auch eine Anfrage von Herrn Siegmund und Herrn Kirchner zusammen, also den beiden Co-Fraktionsvorsitzenden der AfD im Landtag, wo sie tatsächlich die Landesregierung fragen, warum bei Kunstfehlern und Beschwerden über Ärzte nicht das Herkunftsland des betreffenden Arztes oder der Ärztin erhoben wird. Und außerdem wird dann noch gefragt, warum ausländische Ärzte und Ärztinnen, die sich hier in Sachsen-Anhalt niederlassen wollen, warum die nicht ein psychisches Gutachten beibringen müssen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, wer denn noch nach Sachsen-Anhalt kommen will, wenn er so behandelt wird, hat mich natürlich interessiert, hatte natürlich eine Vermutung, aber wollte natürlich direkt wissen und habe Herrn Kirchner danach gefragt. Und ja, er bezieht es halt auf den Fall des Arztes, der dieses schreckliche Terrorverbrechen auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt begangen hat und mehrere Menschen getötet und viele, viele verletzt hat. Ich habe Herrn Kirchner dann gefragt, ich habe mich ja auch, wie viele Kollegen von uns, damals gerade am Anfang sehr intensiv auch mit diesem Täter beschäftigt. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir irgendeinen Anhaltspunkt nennen könne, dass diese Tat irgendwas damit zu tun habe, dass dieser Mann Arzt ist. Und darauf antwortet mir Herr Kirchner, er kennt nur diesen Fall. Und er sagt, das ist tatsächlich ein Problem, was sich in diesem Programm und in der Argumentation der AfD öfter findet. Findet daneben sich Leute, die so argumentieren, noch selber nicht ernst. Wenn ich von Einzelfällen und Einzelfällen, die noch nicht mal zutreffen, verallgemeinere, dann ist das schlichtweg nicht seriös. Was schon auffällig ist bei diesem Programm, und das hat mich dann doch erstaunt, wie handwerklich schlecht gemacht es ist. Dass man zum Beispiel nicht prüft, ob Sachen juristisch, verfassungsmäßig überhaupt möglich sind. Dass auch so oft auf die Bundesebene sich bezogen wird, beziehungsweise teilweise den Leuten auch suggeriert wird, dass man Einflussmöglichkeiten hat, die man gar nicht hat. Also beim Asyl zum Beispiel, die AfD sagt ja, sie will viele ihrer Wahlversprechen durch eine Kappung der Asylkosten, das sind glaube ich 165 oder 168 Millionen im Jahr, erreichen. Dazu muss man aber sagen, der Großteil dieser Leute, die über diese Asylkosten, die auch die Unterkunft mit abdecken, finanziert werden, die haben einen völlig regulären Status. In der Regel subsidiären Schutz wegen Krieg oder Bürgerkrieg in ihrem Heimatland oder einen vergleichbaren Status. An diesem Status kann auch eine AfD-Landesregierung nichts ändern. Wenn sie da was anderes suggeriert, erzählt sie ihren Wählern nicht die Wahrheit.
Diese Programmatik, Daniel, die sich gegen Menschen richtet, die hierher gekommen sind. Einer eurer Protagonisten stammt aus Syrien. Ihr wart auch unterwegs in der syrischen Community. Was macht das mit den Leuten?
Viel, auf alle Fälle. Und da geht es ja nicht nur um die, also einerseits, ne, wie du gerade schon gesagt hast, Thomas, es ist ja nicht ganz klar, wer ist jetzt eigentlich gemeint? Vielleicht ist es auch bewusst manchmal so ein bisschen im Wagen gelassen, damit jeder mit der Info anfangen kann, was man will. Aber was ja am Ende übrig bleibt, gerade für Menschen, die betroffen sind, ist irgendwie so ein ungutes Gefühl aus, wir sind ja jetzt auch schon mal irgendwo hergekommen, viele auch geflohen. Wir haben uns den Neuanfang gemacht, haben die Sprache gelernt, haben Dinge investiert und stehen jetzt vielleicht wieder vor dem Fall, dass wir weg müssen, woanders neu anfangen müssen. Wir waren zum Beispiel Fußballspielen, das war jetzt nicht nur eine syrische Gemeinschaft, da waren Leute aus Afghanistan, aus Somalia, der Aras aus Syrien, da waren auch Deutsche dabei. Das war eigentlich ein schönes Setting, wo man auch sehen kann, ey, das funktioniert ja irgendwie ganz gut zusammen. Und wo Aras uns auch zeigen konnte, die machen hier alle, also die allermeisten haben hier ihren Job, machen gerade eine Ausbildung, sind hier irgendwie gut integriert oder sind gerade dabei. Das war irgendwie ein schöner Kontrast auch zu dem, wie man hier oft über Menschen spricht, die hierher kommen oder wie oft über sie gesprochen wird. Da waren natürlich auch Pfleger auf dem Platz, da waren Friseure auf dem Platz, auch zwei junge Leute, der eine zum Beispiel 21, der es jetzt zur Polizeischule geschafft hat, obwohl er seine ganze Kindheit nicht mal in der Grundschule verbracht hat und erst in Deutschland hier so richtig zur Schule ging.
Und das ist Shukri und den Ton aus eurem Film, den hören wir uns jetzt an.
Ich bin 21 Jahre alt mittlerweile. Angekommen hier, direkt 7. Klasse gemacht, Clausewitz-Schule. Da musste ich meine Hauptschule machen, eine Realschule. Dann habe ich mein Fachabi nachgeholt. Und jetzt mittlerweile bin ich bei der Polizei. Ja, wenn ich jetzt zurückgucke und Rückblick gucke, ich bin sehr dankbar und stolz bis jetzt, was ich erreicht habe.
Ja, und trotzdem, viele haben ja jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und machen sich trotzdem Sorgen vor der Zukunft, was könnte sein, eben weil vieles ungewiss ist und weiß ja nicht nur das ist, was möglicherweise eine AfD-Regierung machen könnte, sondern damit einhergeht ja auch eine Stimmung in der Gesellschaft. Damit einhergehen ja auch, wie auf Menschen geblickt wird, wie über Menschen gesprochen wird, wie willkommen man sich vielleicht auch fühlt. Und das hängt da ja alles dran. Und da machen sich natürlich auch viele Sorgen vor.
Naja, also wir hören von vielen aus der Communities, aus unterschiedlichen Communities, wirklich, dass sie auf gepackten Koffer sitzen gerade. Ne? Also ich arbeite, lerne die Sprache, halte mich an den Regeln, zahle meine Steuer. Ne? Trotzdem wird gefordert, dass ich weggeschmissen wird. Ne? Und das macht viel mit Menschen.
Wenn die AfD Sachsen-Anhalt diese rigorose Politik durchsetzen will, dann werden ja auch in Sachsen-Anhalt viele Fachkräfte fehlen. Wie wollen Sie denn diese Lücke schließen?
Das kann man im Grunde auf zweierlei Arten beantworten. Ich habe zwei Veranstaltungen erlebt mit Herrn Siegmund. Da haben Anhänger seiner Partei gefragt, weil ihnen offenbar die Anti-Ausländer-Rhetorik der Partei selbst so stark ist, was denn wird, ob sie wirklich wollen, dass die Leute, die hier arbeiten, das Land verlassen. Und dann wiegelt er Siegmund natürlich immer ab und sagt, natürlich nicht, natürlich nicht. Also Leute, die hier arbeiten und die hier Steuern zahlen und sich nicht zu Schulden kommen lassen, die wollen wir gerne haben. Allerdings, wie gesagt, das Programm, das er auch mitbeschlossen hat, spricht eine ganz andere Sprache. Es macht diese Leute und auch seine Anfragen, es macht die Leute als Gruppe schlecht. Und dann wird ja auch immer wieder betont, auch im Wahlprogramm und auch von ihm in Interviews, dass das ja nicht die Lösung sein könne, die ausländischen Fachkräfte. Und die Antwort, die er gibt, seine Hoffnung ist, so formuliert er das aus meiner Sicht, dass unter den ausgewanderten Deutschen so viele Leute sind, die sich mit der AfD identifizieren, dass sie sich glücklich und berufen fühlen, wenn die AfD hier an die Macht kommt, hier ins Land zurückzukommen. Er sagt ja, es würde da Studien geben, dass da 20-30% der 100.000 Leute, die ausgewandert sind, in Frage kämen. Ich habe diese Studien nicht gefunden. Ich habe auch Experten gefragt. Wird allgemein, also A, kennt niemand diese Studien, B, wird bezweifelt, dass das realistisch ist, weil bei den Studien, die es gibt über deutsche Auswanderer, gerade was sogenannte Fachkräfte angeht, gehen sie in der Regel ins Ausland, um Auslandserfahrung zu sammeln. Und ob sie dann in so ein Land zurückkommen, was so extrem nationalistisch sich verengt oder was sich so extrem nationalistisch verengen könnte, ist, würde ich sagen, eine offene Frage. Also wie gesagt, es wirkt nicht sehr realistisch. Ich meine, in einem ersten Gipfel mit Herrn Schulze hat Herr Siegmund von einer kurz-, mittelfristigen und langfristigen Lösung gesprochen. Die langfristige Lösung soll natürlich mehr deutsche Kinder sein. Da muss ich sagen, ja, ist wirklich wichtig, dass man eine stärker familienzentrierte Politik macht. Allerdings muss die A auch finanzierbar sein und B haben wir natürlich auch ein ganz triviales Problem, was in Sachsen-Anhalt aus der starken Abwanderung der 90er Jahre durch die Verwerfung, den großen Wegfall von Industriearbeitsplätzen herrührt. Wir haben gerade in der Altersgruppe, die Kinder miteinander bezeugen könnte, da haben wir einfach einen Frauenmangel. Das heißt, selbst wenn es jetzt funktionieren würde, es gibt gar nicht genug Frauen, um das umzusetzen, was die AfD macht.
Aber immerhin, Sie haben ein Babybegrüßungsgeld in Ihrem Programm.
Ja, dieses Babybetreuungsgeld soll es aber zum Beispiel auch nur ausschließlich für Eltern geben, wo mindestens ein Elternteil deutsch ist, nicht? Ja, natürlich sind das Vorschläge. Jeder, der Kinder hat, freut sich natürlich darüber. Ein kostenloses Mittagessen für alle in der Schule, na klar. Natürlich wäre das schön. Aber man muss es natürlich auch finanzieren können und billig ist es nicht.
Und wer sich nochmal intensiv damit beschäftigen möchte, welche finanziellen Auswirkungen die Pläne der AfD haben, den verweise ich nochmal auf den Film von Thomas als MDR Exactly zu sehen im MDR Investigativ-Channel bei YouTube und in der ARD Mediathek unter dem Titel Wenn die AfD regiert, was würde sich in Sachsen-Anhalt ändern? Eine andere große Gruppe von Menschen mit nicht-deutschem Pass in Deutschland sind Ukrainer. Entgegen der Fakten erklärt die AfD große Teile der Ukraine für sicher und will Kriegsflüchtlinge zur Heimkehr bewegen. Und Thomas hat gesprochen mit Oliver Kirchner, der ist Co-Vorsitzender der Landtagsfraktion der AfD.
Also wenn Sie sehen, wie Ukrainer in Moldawien sich durchkämpfen müssen, die ja auch dort sind oder in anderen Ländern, dann haben die hier nicht so ein Schlaraffenland wie hier, dass sie in den Urlaub fahren in die Ukraine und dann wieder hierher kommen.
Wollen Sie wirklich, dass Leuten das Aufenthaltsrecht in Deutschland entzogen wird, wenn sie ihre Familien oder ihre Angehörigen in der Ukraine besuchen?
Ja.
So wie es in Ihrem Programm steht?
Ja, also sie hört sich einfach nicht. Aber man kann nicht vor was fliehen, lässt seinen Vater dort und fährt dann den Vater besuchen, der sich den Bomben aussetzen muss und selber flieht man aber vor den Bomben. Na, was denn das?
Für mich, Thomas, macht das ein extrem unangenehmes Gefühl, wenn ich dem Oliver Kirchner zuhöre, weil ich finde, der macht da so eine moralische Frage auf. Und ich finde auch im Prinzip, denunziert der Flüchtlinge als Verräter an ihrer Heimat und an ihren Familien. Gerade im Moment sehen wir ja, dass es extrem viele Angriffe von Russland gerade auf die ukrainischen Städte gibt und dass die in Schutt und Asche gelegt werden. Und da finde ich, tut mir leid, das so zu sagen, aber ich finde, er klingt wirklich extrem verächtlich und auch irgendwie überheblich. Wie hast du das wahrgenommen, das Gespräch mit ihm?
Ich würde es jetzt so ein bisschen vom Gefühl trennen wollen. Also ich bin der Meinung, als jemand, der nicht in der Lage ist, steht es einem, glaube ich, nicht so richtig zu, moralisch darüber zu urteilen, ob Leute ihr Land verraten haben oder nicht. Während des Ukraine-Krieges zwischen 22 und März 2025 war ich 6, vielleicht auch 7, das kann ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau sagen, selber in der Ukraine. Also es gibt ganz einfach Fakten, die nicht wegzuleugnen sind. Es ist nun mal so, dass Männer bis 60 das Land nicht verlassen dürfen. Ja, es gibt Männer, die lassen sich aus dem Land schmuggeln. Das ist aber nicht die Mehrheit, um einem möglichen Wehrdienst zu entgehen. Seit kurzem hat man jungen Männern bis 25 erlaubt, dass sie das Land auch verlassen dürfen, weil die Ukraine zieht ja erst ab 25 ein. Ja, man wollte die junge Generation, die sehr junge Generation, nicht an der Front verheizen. Deshalb sind auch so viele Ältere. Die haben jetzt die Möglichkeit bekommen, ins Ausland zu gehen. Dahinter steckt ja auch die Hoffnung, dass der Krieg irgendwann bald endet und es nicht nötig wird, sie in den Krieg zu schicken. Aber die größte Gruppe an Männern, die Familien mit Kindern haben, kann das Land nicht verlassen. Die Intensität der russischen Angriffe, und ich habe das selber erlebt, letzten März zum Beispiel in Odessa, hat enorm zugenommen. Sie hat zugenommen in der Fläche, was die Ukraine als solche betrifft. Also ist ja auch noch die Inkonsistenz in der Kirchners Argumentation. Man begibt sich ja dann auch als Besucher selbst in dieses Risiko. Also von Urlaub kann da, glaube ich, nicht die Rede sein. Das AfD-Regierungsprogramm behauptet ja, es würde nur Krieg im Osten geben. Das stimmt schlichtweg nicht. Das hat auch noch nie gestimmt während des ganzen Krieges. Ich war in verschiedenen Teilen der Ukraine während des Krieges. Es gab überall, wo ich war, immer Luftalarm und nicht umsonst. Odessa zum Beispiel, eine Stadt, die im Süden liegt, wird fast täglich beschossen. Odessa oder das Umland. Der ukrainische Kameramann, mit dem ich damals gedreht habe, dreht fast jeden Tag Bilder von den Schäden dort. Das heißt, dieses Programm, da muss man dazu sagen, diesen Part im Wahlprogramm hat nicht Oliver Kirchner verfasst. Dieser Part ist extrem von der Realität entfernt. Und wenn Ulrich Siegmund ja argumentiert, ja, jede Minute gehen 20.000 Euro von deutschem Geld in die Ukraine und das muss aufhören, dann suggeriert man da so, hier, euer Geld wird sozusagen in die Ukraine verschleudert für Waffen. Guckt man sich aber tatsächlich an, was dahinter steckt, mehr als die Hälfte dieses Geldes, abgesehen davon, dass ich bisher auch nicht eruieren konnte, wie er auf diese Summe gekommen ist, meiner Meinung nach ist es deutlich weniger, ist trotzdem eine Menge Geld, aber nicht diese 20.000 Euro pro Minute. Und jedenfalls mehr als die Hälfte des Geldes, was aus Deutschland kommt, an die Ukraine geht, dient dazu, die Haushaltslücken im ukrainischen Etat zu schließen. Und zwar, damit die Ukraine Lokführer, Ärzte, Lehrer bezahlen kann, damit die Rentner bezahlen kann, damit sie Binnenflüchtlinge, davon gibt es mehrere Millionen, bezahlen kann. Wenn die Ukraine das nicht könnte, dann würde es dazu führen, dass zig Millionen Leute mehr das Land verlassen würden. Dann hätten wir deutlich mehr Flüchtlinge als jetzt in Europa. Und interessante Frage ist, ob die AfD, wenn sie so argumentiert, genau das will.
Die AfD gilt ja schon auch als volksnah. Diese 40% kommen nicht irgendwo her, Thomas. Ist das ein Geheimnis Ihres Erfolgs?
Man darf natürlich auch nicht vergessen, also es gibt in diesem Wahlkampf nach meinen Beobachtungen keine Partei, die so breit aufgestellt mit so viel Enthusiasmus und Leidenschaft in der Fläche Wahlkampf macht wie die AfD. Die sind doch präsent überall, wo man hinkommt, nicht nur durch Plakate, sondern auch personell. Das ist schon sehr beeindruckend. Da verbirgt sich auch eine große Verbundenheit ihrer Wählergruppe. Also die AfD ist, glaube ich, sehr stark eine Partei, die ihr Milieu gefunden hat, beziehungsweise ein Milieu seiner Partei, was sich kulturell relativ ähnlich sieht, so von Abschottung träumt und so von einer heilen Welt und vom Zurückdrehen von Veränderungen. Und ich habe 2016 das erste Mal wirklich so persönlich erlebt, als ich in Ragun-Jesnitz war. Da war Landtagswahlkampf und Björn Höcke hatte sich Sonntag früh um 10 angekündigt. Auf dem kleinen Marktplatz von Ragun-Jesnitz hatten Leute ihre Türen geöffnet von ihren Häusern Wir haben Tische rausgestellt und haben da Kaffeekannen gestellt. Das heißt, es war wie so ein Familientreffen. Und da ist mir sozusagen das erste Mal so klar geworden, das ist eine Sache, die wird nicht so schnell vergehen. Die AfD ist eine gefestigte Struktur, die auch wirklich sehr familiäre Züge hat. Ich glaube, es zeigt sich auch darin, dass die AfD schon in größerem Stil eine Repräsentationslücke füllt. Ich glaube, das ist die Frage, wie es anderen Parteien, ob es anderen Parteien gelingt, auch bestimmte Schichten und auch bestimmte Berufsgruppen wieder stärker zu repräsentieren.
Lass uns zum Schluss noch auf den Mann schauen. Der Name ist schon ein paar Mal gefallen, auf Ulrich Siegmund. Der will die AfD zur Regierung führen und dann Ministerpräsident werden. Thomas, wer ist Ulrich Siegmund?
Na, Ulrich Siegmund ist ein sehr wortgewandter und auch sehr charmanter Politiker im Umgang mit seiner Wählerschaft. Er ist 35, kommt aus Tangermünde, sitzt seit 10 Jahren für die AfD im Landtag, hat auch ein Unternehmen war beteiligt für Raumparfümierung. Also ist jemand, der nicht nur den Landtag kennt, sondern auch selbst unternehmerisch tätig war. Der ist bei den Terminen, wo ich dabei war, in der Regel immer früher gekommen, hat sich dort an den Eingang gestellt und die Leute persönlich begrüßt. Also er ist sehr nahbar, sehr gewinnt im Umgang und er verstrahlt seinen Optimismus. Der Optimismus bezieht sich auf, dass man zusammen das schaffen könne, also dass die AfD dieses Land regieren könne. Und das finde ich ja tatsächlich interessant, also bei seinen Botschaften, dass diese positiven Botschaften mit so einer apokalyptischen Unterstellung verknüpft sind. Er sagt ja immer, er will das Land wieder aufbauen. Wir hatten leider bei unserem Interviewtermin sehr wenig Zeit, weil das am Rand des Landesparteitages war und die AfD nicht bereit war, uns da mehr Zeit einzuräumen. Es war nicht so einfach, das Interview zu kriegen. Herr Kirschner hat auch mir am Beginn des Interviews mit ihm gesagt, dass er von seinen Leuten davor gewarnt worden sei.
Ein Interview mit dem MDR zu führen?
Genau, offenbar wollte man die kritischen Fragen, keine Ahnung, nicht unbedingt haben, beziehungsweise wollte er auf die eigenen Kanäle setzen. Aber jedenfalls kam es dann irgendwann nach langem Hin und Her zu diesem Interview, was aber ein sehr enges Zeitkorsett gepresst war und auch unter sehr lauten Umständen geführt werden musste, weil es in dem Saal des Parteitags stattfand und es wirklich teilweise schwierig war, einander zu verstehen. Ich hätte Herrn Siegmund gern danach gefragt, warum er dieses Land wieder aufbauen muss. Bei allen Problemen, die es in Sachsen-Anhalt gibt. Wir wissen, es gibt gerade so im Mansfeld-Südharz, gibt es Gegenden, da ist viel Nachholbedarf. Da ist die Zeit zum Teil auch stehen geblieben. Aber es gibt auch viele sehr moderne Regionen in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt ist auch viel passiert, auch in den letzten Jahren. Und da wird natürlich ein Bild gezeichnet, wo man das Land ja selber total schlecht redet, um dann so eine Erlösungsvision zu verkünden. Und das macht er eben rhetorisch sehr geschickt. Das wiederholt er immer wieder. Er ist ja auch durchaus der TikTok-König von Sachsen-Anhalt, würde ich mal sagen, wenn ich sehe, wie viele Follower er da hat. Und auf Instagram ist er auch so erfolgreich. Er versucht natürlich, die AfD hat ja diese Social-Media-Kampagne schon im November vorigen Jahres gestartet, so als der normale Familienvater rüberzukommen, der die Normalität zurückbringt. Und da muss natürlich immer so eine Folie abgebildet werden, als sei alles dagegen, was sonst stattfindet, eine Katastrophe. Was natürlich, wenn man in Sachsen-Anhalt unterwegs ist, im Alltag in der Regel ein bisschen absurd wirkt, weil in der Regel ist es ja hier eigentlich auch sehr beschaulich.
Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. In eurem Film kann man auch sehen, dass es da deutliche und auch nachweisbare Verbindungen ins rechtsextreme Lager gibt, auch zwischen Herrn Siegmund und diversen Personen. Als du ihn darauf angesprochen hast bei dem Interview, hatte ich das Gefühl, da wurde er das so ein bisschen schmallippig.
Wir nehmen den Leuten die Sorge, dass Extremisten in der Regierung eine Rolle spielen, beziehungsweise in der Regierungsarbeit.
Die Personen, die Sie gerade aufgezählt haben, welche extremistischen Aktivitäten haben die konkret gemacht?
Als HDJ.
Welche konkreten extremistischen Vorgänge haben diese Personen vollzogen, über die Sie gerade gesprochen haben?
Aber es hat doch Gründe, warum auch die AfD diese Organisation auf die Unvereinbarkeitsliste gesetzt.
Also bei mir gibt es eine klare Abgrenzung, das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ansonsten gibt es bei mir keine Gesinnungsprüfung.
Dann sagen Sie mal, es gibt keine Gesinnungsprüfung. Die Auseinandersetzung mit extremistischem Gedankengut, wie wollen Sie als Ministerpräsident führen?
Ich werde Extremismus so bekämpfen, indem wir den Rechtsstaat endlich wieder auch hart durchgreifen lassen, da wo es erforderlich ist.
Nicht alles, was extremistisch ist, ist justiziabel.
Okay, wer definiert das? Welcher Extremismus ist denn nicht justiziabel?
Zum Beispiel kann ich mit einer schwarzen Sonne rumrennen, obwohl die aus übereinandergelegten Hakenkreuzen besteht, weil es eben nicht sozusagen verboten ist. Demzufolge ist es nicht justiziabel. Aber derjenige, der es trägt, zeigt ganz klar seine Gesinnung.
Und was wollen Sie dagegen jetzt machen?
Ist Ulrich Siegmund, kann man das so sagen, so das freundliche, smarte Gesicht der Rechtsextremisten, Thomas?
Also diese Landespartei hier in Sachsen-Anhalt, der AfD, ist schon stark rechtsextremistisch geprägt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass alle in dieser Partei, schon gar nicht alle, die sie wählen, ich würde nicht behaupten, dass alle in dieser Partei, auch nicht alle Funktionäre und Mandatsträger, selber rechtsextrem eingestellt sind. Aber bei Ulrich Siegmund gibt es sozusagen zwei Probleme. Also er umgibt sich mit sehr extremen Leuten. Jetzt sind auch die Leistungsträger der Arbeit, die für ihn geleistet wird. Und das ist ein relativ überschaubarer Kreis. Und ich finde, das ist schon seine Verantwortung, wenn er sich auf diese Leute stützt. Da gibt er auch keine überzeugenden Antworten. Da redet er sich raus, während er sonst den sogenannten Altparteien immer sehr schnell und sehr scharf und sehr häufig vorwirft, wie unehrlich sie sind und wie sie sich sozusagen vor Antworten drücken, ist ja an der Stelle genauso wie das, was er unterstellt. Und das ist schon ein ernsthaftes Problem, dass er sich von Leuten begleiten lässt, die Hardcore-Rechtsextremisten sind, wie Simon Kaupert, der dieses sogenannte Filmkunstkollektiv anführt und für Video und Ton bei ihm zuständig ist. Simon Kaupert stellt sich in einem Film hin, wo er über den sogenannten großen Austausch der Bevölkerung durch die Eliten redet. Und neben seinem Kopf wird ein Bild eingeblendet von George Soros, amerikanischen Milliardär mit ungarischen Wurzeln, der als Jugendlicher den Holocaust überlebt hat. Also wenn das nicht antisemitisch ist, dann frage ich mich schon, was es sonst sein soll. Und Ulrich Siegmund tut dann immer so, als sei ihm das alles nicht bekannt und es müsse ihn auch nicht interessieren, weil er keine Gesinnungsprüfung machen will. Aber wer sich mit extremen Leuten einlässt und sie verteidigt mit der Behauptung, das müsse man ja gar nicht unterprüfen, der muss diesen Extremismus sich aus meiner Sicht A zurechnen lassen. Und gibt eine zweite Frage, die kann ich persönlich nicht ernsthaft beantworten. Für mich stellt sich Ulrich Siegmund als ein Politiker dar, wenn der vor 10 Jahren die gleichen Karrierechancen in der CDU gehabt hätte, würde ich vermuten, würde er heute die AfD beschimpfen. Weil ich allerdings nicht einschätzen kann, der sich schon seit einer geraumen Weile mit extrem rechten Leuten umgibt. Weil das sind halt quasi in gewisser Hinsicht die Leistungsträger in dieser Landespartei. Ob er sich in diesem Zusammenhang auch zumindest ein Stück weit radikalisiert hat. Das kann sein. Dazu kenne ich ihn wirklich nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Das Hauptproblem von Ulrich Siegmund ist vielleicht, dass er keinen eigenen Politikansatz hat, sondern dass er eigentlich nur Sachen vertritt, die von anderen zusammengetragen und zusammenkolportiert werden.
Daniel, diese ganze Diskussion um die AfD, um 40-plus-Ergebnisse, du lebst auch in Sachsen-Anhalt. Ich persönlich habe festgestellt, wenn man manchmal irgendwie auf Partys oder privat Leute trifft aus Sachsen-Anhalt, gerade so in der letzten Zeit, und es kommt auf das Thema Landtagswahl. Klar, man kann sagen 40%, aber dann sind das trotzdem 60%, die sie nicht wählen. Da hatte ich schon so das Gefühl, dass es da immer so ein bisschen bedrückte Gesichter auch gab, dass man gar nicht so gerne drüber reden wollte. War es denn jetzt schwierig für euren Film Menschen zu finden? Gab es ein Bedürfnis, darüber zu sprechen? Oder habt ihr lange gebraucht, um Leute zu finden?
Es gab ein riesiges Bedürfnis, darüber zu sprechen. Vielleicht auch mehr, als das in anderen Jahren der Fall gewesen wäre, weil alle, glaube ich, auch wissen, was das für eine relevante, für eine wichtige Wahl ist. Und wir sind ja nicht so rangegangen mit, also wir haben ja keinen Film über die AfD gemacht oder nicht AfD und über wer sind die 40 und wer sind die 60%, sondern über die Frage, was ist euch wichtig, was sind eure Themen, und vor allem haben wir sie ja quasi in einer Art Experiment zusammengebracht und geguckt, also was passiert denn, wenn man diese unterschiedlichen Meinungen und diese unterschiedlichen Leben so ein bisschen aufeinander prallen lässt. Und da war ich eigentlich besonders überrascht, weil wir den Leuten natürlich vorher nicht viel erzählt haben. Also wir haben nur gesagt, du wirst mit anderen Menschen, mit anderen Meinungen konfrontiert sein. Habt ihr da Bock drauf? Hast du da Bock drauf? Und niemand hat deshalb gesagt, oh nee, das ist mir irgendwie zu heikel. Ich weiß ja gar nicht, was da passiert, in welches Szenario ich komme. Da war offenbar genug Vertrauen auch da, dass da jeder, ne, dass sich da alle gut gesehen fühlen und dass es da ein gutes Aufeinandertreffen gibt. Aber ich hatte total auch das Gefühl, dass viele das auch mal ein bisschen durchbrechen wollten. Weil also die eine hat zum Beispiel auch selbst gesagt, sie ist immer so von gleichen Meinungen umgeben und das fehlt ihr total. Und sie würde sich total mal freuen, mit anderen da in Austausch zu kommen. Das war am Ende die Idee und ich glaube, da hatten dann auch viele Lust drauf. Und auch wenn sie nicht wussten, was sie erwartet, hatten sie dann Spaß dran.
Diese 6 wirklich unterschiedlichen Menschen, was stand denn eigentlich am Ende für die als Fazit?
Also Sie haben natürlich nicht alle in allen Punkten irgendwie Ihre Meinung radikal geändert und so weiter. Aber was schon was sehr Besonderes war, ist, dass sich irgendwie der Mensch, der sagt, er will die AfD wählen, dass der sich mal 5 Stunden mit einem Syrer unterhält und in einem Raum ist und ganz andere Erkenntnisse gewinnt. Dass sich die Landwirtin mit dem CSD-Organisator mal zusammenkommt und mal ganz neue Einblicke bekommt. Und das war am Ende für uns auch schön zu sehen, dass sie irgendwie eine ganze Ecke mehr Verständnis teilweise füreinander hatten. Teilweise auch nicht, auch völlig in Ordnung. Aber gerade auch, wo besonders konträre Meinungen da waren oder auch sowas wie, krass, wusste ich ja gar nicht. Aras hat hier erzählt, die wollen sich alle integrieren, aber die Bedingungen passen oft nicht. Ich hatte vorher das andere Bild. Und das war irgendwie schön zu sehen, dass die Leute offen füreinander waren und dass sie auch ja das geschafft haben, was heute vielleicht manchmal fehlt, wenn man sich nur in YouTube-Kommentarspalten aufhält, so wie Thomas und ich das ja regelmäßig gerne lesen dürfen, wo natürlich auch der Ton ein anderer ist und wo man natürlich auch nicht so menschlich miteinander debattiert, sondern wie schön das eigentlich sein kann, wenn man mal verschiedene Meinungen aufeinander prallen lässt und sich trotzdem dabei menschlich ohne Hass und Hetze begegnet.
Na, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch. Vielen Dank, Daniel Tautz.
Danke.
Und vielen Dank, Thomas Datt.
War schön mit euch.
Ja, und allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film von Daniel Tautz und Janet Eger kann man sehen als MDR Exactly in der ARD Mediathek und auf YouTube. Der heißt 6 Stimmen, ein Land. Und auch den Film von Thomas Datt und Clemens Lotze findet man in der ARD Mediathek und auf YouTube unter dem Titel Wenn die AfD regiert. Die Links dazu finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann abonnieren Sie uns doch, so verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Das ist zum Beispiel möglich auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.